Meine Liebe, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Generation Girl Power Podcast, dein Podcast für Female Empowerment. Hier spricht dein Host Katharina Heilen und ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und zu einem neuen Interview mit Annalena Hudalla. Sie ist die Gründerin von Momly, die Schwangere und Mamas mit Babys im ersten Jahr begleitet. Du wirst gleich noch erfahren, was sie sonst noch alles gemacht hat und wie sie dazu gekommen ist. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich hätte sowieso noch Stunden weiterreden können. Das war ein unglaublich inspirierendes Gespräch. Jetzt möchte ich aber gar nicht zu viel vorwegnehmen und starte in die Folge. Viel Spaß beim Hören. Hi, liebe Annalena. Herzlich willkommen zum Generation Girl Power Podcast.
Hallo, wie geht's? Schön, dass ich da sein darf.
Ja, total schön, dich jetzt auch noch mal ein bisschen näher kennenzulernen. Möchtest du dich vorstellen? Wer bist du und was machst du für die Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen?
Sehr gerne, Katharina. Ich bin Anna. Ich bin die Gründerin von Momly und Mama von 3 Kindern. Habe eine lange Reise irgendwie der Corporate Jobs hinter mir im Bereich Marketing und Business Development und bin dann auf verschiedenen Umwegen ins Unternehmertum gestartet, eigentlich zeitgleich mit dem Start ins Familienleben. Und habe jetzt das zweite Unternehmen aufgebaut und wie gesagt 3 Kinder.
Das klingt ziemlich beeindruckend. Ich habe mich im Vorfeld auch schon so ein bisschen über dich informiert und genau dazu wollte ich dich auch fragen. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du jetzt, wenn wir uns auf die letzte Station erstmal konzentrieren, zuerst in der Corporate-Welt unterwegs warst und da auch ziemlich erfolgreich, zumindest so wie das aussah, und dich dann aber entschieden hast, jetzt ist es Zeit zu gründen. Wie kam es dazu?
Das war so, dass wir, mein Mann und ich sind von Hamburg nach Boston gegangen und haben da zeitgleich unser erstes Kind bekommen. Dann habe ich mich ein bisschen orientiert, okay, was kann ich da arbeiten, wo sehe ich mich, und habe dort in einer kleinen Unternehmensberatung gearbeitet, die von einer Deutschen gegründet wurde, und habe dort das erste Mal erlebt, wie man eigentlich ein ambitioniertes Arbeiten mit Familie kombinieren kann, und fand es unglaublich beeindruckend, wie sie das gemacht hat. Und natürlich in den USA laufen da viele Dinge auch ein bisschen anders als bei uns. Und als wir zurückgegangen sind, habe ich gemerkt, dass das hier im Corporate-Bereich in Deutschland, das war ja auch noch vor Corona, aus meiner Perspektive heraus sehr familienunfreundlich war. Also keine flexiblen Arbeitszeiten, kein Remote Work, kein Hybrid Work. Und das konnte ich mir so überhaupt nicht vorstellen. Und dann habe ich mein erstes Unternehmen gegründet und bin dann, weil ich das kann ich auch gleich nochmal näher erläutern, Corona-bedingt tatsächlich schließen musste und sofort auch erkannt habe, das wird auch so in der Form sich nicht wiederbeleben lassen, zu Momly gekommen und konnte hier dann tatsächlich das, was ich vorher gemacht habe, ganz großartig umsetzen und bin total stolz und glücklich, wenn ich auf die letzten 2 Jahre zurückgucke.
Und jetzt hast du so viele Punkte angesprochen, die ich am liebsten noch näher betrachten möchte. Aber fangen wir bei Punkt 1 an. Was ist für dich denn ambitioniertes Arbeiten verbunden mit Familie? Also was ist dir dort aufgefallen, was so gut lief? Und was hat vielleicht auch deine ehemalige Chefin besonders gut gemacht oder die Gründerin dort?
Ja, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass jeder individuell für sich herausfindet, wie möchte ich als Mutter sein und wie möchte ich arbeiten? Und wenn man das unabhängig voneinander herausfindet, dann muss man die Schnittmenge finden, was dabei rauskommt. Und für mich war es sehr, sehr wichtig, dass ich nicht nur Mutter bin, sondern dass ich auch in dem Bereich, den ich mache, erfolgreich bin. Und erfolgreich bedeutet in dem Bereich für mich oder ganz persönlich für mich, dass ich auch Anerkennung für das bekomme, was ich mache, und natürlich auch die Ziele, die ich mir setze, erfolgreich umsetze und erreiche. Und das es stellte sich für mich so dar, in der eigenen persönlichen Gründung kann ich das in meinem Tempo machen. Und dann gibt es Wochen mit Kindern, da kann man unheimlich viel machen. Und dann gibt es Wochen mit Kindern, da kann man quasi gar nichts machen, weil die Kinder sind krank und brauchen einen. Und ich habe für mich entschieden, dass ich gleichzeitig eben auch Mutter sein möchte und dass ich an vielen Nachmittagen einfach die Kinder ganz regulär von der Kita abholen möchte und mich auf den Spielplatz stellen möchte und dann einfach nur die Schaukel anschieben möchte. Und in dem Zuge, und das ist ja so ein Prozess, habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich viel, viel produktiver bin, erstaunlicherweise, als dieses ganz stupide, ich fange morgens um 8 an und höre um 8 Uhr abends auf. Das, was ich ja jahrelang gemacht habe, das war viel zehrender auf eine Art und Weise als das, was ich jetzt mache. Und wenn ich auf dem Spielplatz stehe, dann rattert der Kopf ja weiter. Und heute belegen das ja auch viele Studien, dass man natürlich, wenn man diese Pausen hat, auch danach wieder produktiv ist. Und ganz häufig ist es so, ich bringe sie dann abends ins Bett und setze mich nochmal dran und schreibe das auf, was sich in meinem Kopf verfestigt hat. Nämlich in den Stunden, in denen ich nicht vorm Computer saß oder nicht mit dem Team im Austausch war. Und ich glaube, dass wir ein sehr, sehr familienfreundliches Unternehmen sind und bei uns ist eigentlich auch die Regel, oder ich mache das so zwischen 16 Uhr und 20 Uhr. Ist mein Handy häufig nicht aus, aber eben ich bin nicht direkt erreichbar oder ich checke auch meine Mails nicht, weil ich für mich gelernt habe, dass keine Welt geht unter, wenn ich mal 3 Stunden eine E-Mail nicht beantworte und danach habe ich wieder Kraft und Ruhe, das zu tun. Und das bedeutet für mich ambitioniertes Arbeiten, weil so konnte ich in meinem Tempo zum Ziel kommen.
Das ist total spannend, was du sagst. Und ehrlich gesagt habe ich diese Sichtweise selten A, selbst in Betracht gezogen, obwohl ich keine Mutter bin gerade. Aber so, ne, wenn man mal drüber nachgedacht hat, wie das sein könnte und wie das andere wohl machen und wie das überhaupt geht, habe ich selten diese Perspektive ke kennengelernt, dass, ja, dass jemand tatsächlich sagt, ich habe Bock zu arbeiten und ich möchte, ne, ich möchte die Anerkennung, ich möchte was aufbauen, ich möchte irgendwo auch Impact schaffen und auf der anderen Seite aber, ja, und ich möchte eine Schaukel anstoßen und auf dem Spielplatz stehen. Und das ist total schön, dass du das so, ja, oder wie du, die Art und Weise, wie du das eben erklärt hast, ne, dass es einfach total produktiv sein kann. Und das ist,
Das war für uns auch ein Prozess. Ich habe mir das früher etwas anders vorgestellt. Als ich noch keine Kinder hatte, habe ich gedacht, naja, dann haben wir vielleicht eine Nanny oder eine Kinderfrau oder. Und dann kam das erste Kind und das war kein Kind, was man in die Kita gibt, was sich abgeben lässt, was sich fremdbetreuen lässt oder. Und damit haben wir angefangen, umzudenken und in diese Mutterrolle musste ich ganz klar und ganz stark hereinwachsen. Und erst da hat sich für mich herauskristallisiert eben dieser Punkt, wie möchte ich Mutter sein? Was ist mir wichtig? Und das möchte ich an der Stelle betonen, das ist ganz, ganz individuell. Keiner ist besser oder schlechter in dem Weg, wie er es macht, sondern einfach nur anders und angepasst auf die besondere Familienbedürfnisse, die die Familie eben hat. Und für unsere Familie ist es das. Und ich bin ausgeglichener und ruhiger, wenn ich arbeite. Ich kann mir das nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Es gibt keinen Morgen, wo ich mich antreiben muss zu arbeiten. Ich arbeite am Wochenende, ich arbeite abends, weil ich einfach das, was ich mache, liebe. Ich mache das unglaublich gerne. Und es macht mir viel Spaß und ich weiß, als ich angefangen habe mit dem zweiten Unternehmen, mit der Gründung von Mamli, da war die Kleinste, wir haben 3 Kinder, war die Kleinste, war 4 Wochen alt und das war natürlich sehr, sehr, sehr anstrengend und ich bin super strikt. Also wenn die Kinder da sind, kein Handy, kein Laptop, weil ich finde, es wird Kindern nicht gerecht. Und dann saß ich natürlich im Ergo und habe da auch wichtige Telefonate geführt. Das war der Beginn von Corona, wo sich die Digitalisierung plötzlich ruckartig drehte in Deutschland. Und dann sagte der Älteste zu mir, als ich da am Tisch saß und eigentlich auch total fix und fertig, sagte er: Ach, Mama, du wirkst so glücklich wie lange nicht mehr. Und er hatte so recht, weil ich war eigentlich total glücklich in dem, was ich hatte, weil ich hatte plötzlich beides. Ich hatte eine Familie, ich hatte Zeit auch für die Familie und gleichzeitig konnte ich aber so was Großes, Tolles aufbauen, was er natürlich nicht gesehen hat, dass ich irgendwie, nachdem ich sie ins Bett bringe, noch 4 Stunden arbeite. Das war dann irgendwie doch etwas ermüdend, aber trotzdem, unterm Strich war ich glücklich und das ist ganz toll, dass sogar Kinder das sind ja so kleine Seismografen, das tatsächlich auch auffangen und zurückspiegeln. Das ist super schön.
Ja, total, total spannend. Ich habe echt eine Gänsehaut bekommen, als du das gerade erzählt hast, weil das voll süß ist.
Ja, ja.
Ja, und daran anknüpfend ist dann oder ist so auch die Idee von Marmli entstanden?
Nee, die ist ganz ursprünglich über ein Forschungsprojekt entstanden. Damit hatte ich gar nichts zu tun. Die sind dann, zwei Ärzte sind auf mich zugekommen und haben gesagt, das und das ist die Idee. Wir konnten eine Wirksamkeit zeigen, wir können es aber nicht umsetzen. Was machen wir daraus? Und ich hatte dann wiederum das Know-how im Bereich des Digitalen und Business Development. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, okay, ich nehme die Idee und daraus gründen wir das raus. Und tatsächlich im operativen Bereich hat sich das auch so verselbstständigt und das Team hat sich dann ergänzt. Also ich habe mir dann zwei Psychologinnen gesucht, mit denen ich dann dieses Programm erstellt habe. Und dann haben wir die App-Inhalte natürlich auch einsprechen lassen, produzieren lassen und so weiter und so fort und hatten eine riesengroße Hürde. Also wir hatten eine Agentur, die uns das gebaut hat. Wir mussten aber daraus ein Medizinprodukt machen. Und jeder, der sich in dem Bereich ein bisschen auskennt, wird jetzt wahrscheinlich einen heißen Schwitz bekommen, weil Medizinprodukt ist regulatorischer Wahnsinn im Grunde genommen. Und es dauert sehr, sehr lange, bis man solche Produkte einfach entstehen lässt und dann auch zertifiziert bekommt. Und das sind ganz große Meilensteine für uns gewesen. Also ich weiß noch, es war an Weihnachten 21 um 10:35 Uhr haben wir eingereicht bei der Aufsichtsbehörde. Und das sind so ganz wahnsinnige Momente, weil man immer auf diesen Moment hinarbeitet und so kurz bevor man vom Wahnsinn ist, hat man es dann geschafft und das war total toll, irgendwie diese Nachricht zu bekommen und damit ist die Hürde ja aber noch nicht gemeistert, ne? Und dann haben wir im Februar dann die Bestätigung bekommen, dass wir zertifiziert sind und alles ist glatt gegangen und durchgegangen und sind dann im März, beziehungsweise Anfang März haben wir es bekommen und im April sind wir dann in die Versorgung gestartet, haben ja einen großen Kooperationspartner mit der Techniker Krankenkasse und am nächsten Dienstag jährt sich das tatsächlich, haben wir Jubiläum und können wirklich sagen, dass wir über 7000 Frauen betreut haben und die ersten Marmli-Babys, was heißt die ersten? Also die ersten wahrscheinlich 3.500, 4.000 Marmli-Babys laufen da draußen rum, werden durch die Gegend geschoben. Und das ist etwas, wo wir natürlich nach einem Jahr in der Versorgung mit ganz großem Stolz zurückgucken.
Und magst du uns da einmal mit reinziehen? Was genau kann man denn erwarten von der App? Oder was? Also, ja.
Ja, die App ist für alle Schwangeren und Mamas da draußen. Was sie zu erwarten haben, ist ein Achtsamkeitstraining, was basierend auf verhaltenstherapeutischen Inhalten entstanden ist in heute 12 Modulen. Die Module sind so aufgebaut, dass man erst einen Wissensteil hat, zum Beispiel, was sind Ängste, was sind Sorgen. Dann hat man einen Übungsteil in Form von Meditation, Achtsamkeitstraining. Das Ganze wird noch kombiniert mit einem mit Yoga-Einheiten und dann immer wieder verfestigt. Also man weiß, dass Resilienztrainings natürlich über Übungen laufen und dass man mitmacht. Das heißt, man wird durch die Module geleitet und immer wieder angeleitet, Meditationen zu machen, auf sich zu hören, nach innen zu schauen. Und in der App integriert sind drei Screening-Einheiten. Das heißt, man durchfährt immer wieder Screenings und sollte auffallen. Deswegen ist es hat sehr stark auch präventiven Charakter, sollte auffallen, dass im Laufe der Schwangerschaft sich das Befinden ändert. Und man sozusagen unter Ängsten oder Sorgen leidet, kann das frühzeitig identifiziert werden. Und all den Frauen wird dann ganz niedrigschwellig ein Coaching zur Seite gestellt. Das heißt, Heute ist es ja so, dass man 6 bis 9 Monate auf einen Therapieplatz warten muss und häufig auch nicht erkannt wird, dass man tatsächlich Hilfe braucht, auch schon sehr niedrigschwellig Hilfe benötigt. Und wir haben hier ein Team von Psychologen und Therapeuten sitzen, die innerhalb von 1 bis 2 Wochen den Ersttermin herstellen. Und das ist natürlich gerade in der Schwangerschaft, die dann ab Erkennen der Schwangerschaft meist nur noch 6 Monate lang ist, ist natürlich das Warten auf einen Therapieplatz nicht sehr zielführend. Und wir können dann innerhalb kürzester Zeit helfen. Und auch die persönliche Betreuung ist kostenfrei im Moment für alle Versicherten der Techniker Krankenkasse. Es kommen jetzt aber noch weitere Kassen dazu. Und wir haben uns entschieden, unsere Vision ist es tatsächlich, dass wir allen Frauen dort draußen helfen möchten, die Bedarf haben. Und alle, die sich bei uns melden und Bedarf haben, können die App absolut kostenfrei nutzen. Das ist uns wichtig, dass es kein sozialer Faktor ist, dass nicht jemand dasteht und sagt, ich habe Bedarf, ich kann es mir aber nicht leisten, sondern allen Frauen soll in dem Punkt geholfen werden.
Selbst wenn man nicht bei der Techniker Krankenkasse aktuell
Genau.
versichert ist. Oh, wow.
Genau,
Oh,
das
ja.
zahlen wir selbst, also das übernehmen wir auf Unternehmenskosten, weil wir alle wissen, wie schön die Zeit sein kann mit Baby oder auch schon in der Schwangerschaft, aber auch wie fordernd es ist. Und wir kennen die Herausforderungen. Wir haben alle, ich glaube im Schnitt, wir haben mal gerechnet, irgendwie 2,8 Kinder. Und das ist einfach so, dass man da natürlich unsere Therapeuten oder Hebammen aus Berufssicht natürlich auch noch mal eine andere Perspektive drauf haben, aber natürlich auch als Eltern wissen wir, wie herausfordernd die Zeit sein kann und wie sensibel auch.
Ja, das ist eine total wertvolle Mission. Also das klingt total spannend und ich habe direkt im Kopf, das ist ja auf mehreren Ebenen, wenn man so ein bisschen rauszoomt. Also du hast das gerade schon total, um den Satz zu beenden, total komplex, weil du das ist gerade schon angesprochen. Oder ihr musstet das medizinisch erstmal durchboxen, um es mal so zu nennen. Und auf der einen Seite, dann handelt es sich ja auch noch, ne, um ein Produkt, was irgendwo ja auch, ne, an mentaler Gesundheit grenzt, was ich mir total, oder zumindest, ne, damit irgendwie einhergeht, was ich mir extrem schwierig vorstellen kann, dass das irgendwie
Ja.
abgesegnet wird am Ende. Also das ist ja nicht mal nur ein Medikament in Anführungszeichen, sondern es geht noch einen Schritt weiter und das ist, ja, das ist
Ja.
witzig. Glückwunsch dazu.
Danke. Es ist natürlich auch für uns intern immer so, ne? Wir haben ganz strikte SOPs, die wir erfüllen müssen und haben dann ganz strenge Vorschriften intern auch, was für uns aber wichtig und richtig ist. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen auch als Überzeugungstäter macht, dann fühlt man diese Hürde auch nicht. Also für uns war es völlig klar, dass wir das genauso machen und diesen Weg eingehen, weil das wichtig ist, dass man da eben auch wie so ein Qualitätssiegel hat. Und wir wissen auch heute zum Beispiel, es gibt kein vergleichbares Produkt in Deutschland, ne? Also bisher ist die mentale Gesundheit von Frauen vernachlässigt worden und wir möchten uns auch ganz klar absetzen von denjenigen, die vermeintlich Unterstützung anbieten, da vielleicht aber gar nicht den fachlichen Hintergrund haben und bieten allen Frauen deswegen tatsächlich das ganze Programm kostenfrei an.
Wow. Und dann stelle ich mir vor, dass es auch gar nicht so einfach war, da den Kontakt zu Krankenkassen herzustellen. Die Ärzte, hattest du gesagt, die sind mit auf dich zugekommen mit der Studie. Aber wie hast du das gelöst? Also, ich meine, du brauchtest ein Team am Anfang. Du brauchtest irgendwie ja auch die Idee, wie gründe ich jetzt aus dieser Studie, die das belegt, ein Unternehmen und wie stelle ich dann noch den Kontakt zu Krankenkassen her? Also, willst du da?
Genau, ein initialer Kontakt bestand da. Also das war tatsächlich zumindest mal ein Steigbügel, den wir nutzen konnten. Und bezüglich des Teams ist es sehr, sehr schön, dass ich eigentlich immer und immer wieder mit ähnlichen Teams zusammenarbeite. Das heißt, dass ich immer wieder von ehemaligen Arbeitgebern oder aus zum Beispiel meinem ersten Unternehmen, da eigentlich fast alle, die hier arbeiten, habe ich darüber kennengelernt. Witzigerweise meine Kollegin, die gegenüber sitzt, die habe ich in der Kita kennengelernt, beim Laternenumzug. Also es gibt auch ganz andere Zufälle, aber ich setze unglaublich auf Netzwerken und glaube und hoffe, dass sich das immer gegenseitig beflügelt. Also ich freue mich immer, wenn ich jemandem eine helfende Hand geben kann und merke tatsächlich, dass ich mich immer wieder auf diejenigen verlassen kann, mit denen ich zusammenarbeite. Und das ist super schön. Und ich habe mir ein ganz tolles Team gefunden, die alle sehr, sehr ähnlich ticken. Das sind auch natürlich Herausforderungen, auch wenn man sich schon länger kennt. Und dann schleifen sich manche Dinge auch ein. Und deswegen, das ist alles nicht nur, ja, weiß ich nicht, Sonnenschein und Wattebausch, so ist es nun auch nicht. Aber grundsätzlich haben wir sehr ähnliche Wertevorstellungen und eine sehr ähnliche Vision, was heute noch super gut funktioniert, weil wir immer noch ein kleines Team sind. Ich glaube, unterm Strich sind wir irgendwie noch 10 Externe, die noch da hier bei uns arbeiten. Aber noch relativ überschaubar in der Größe, und das ist auch tatsächlich von uns gewollt und geplant. Also es ist kein Produkt, was wir mit einem Investor oder ähnliches skalieren wollen würden, weil unser Kernprodukt natürlich von einer menschlichen Komponente abhängig ist, von einer Psychologin, die sich im Bereich Schwangerschaft und peripartale Depressionen eben spezialisiert hat. Und davon gibt es auch nicht so wahnsinnig viele. Das heißt, wir rekrutieren immer wieder neue Psychologen, und damit können wir auch weiter wachsen. Aber es ist nicht etwas, wo wir sagen, okay, wir streuen jetzt immer weiter, haben immer mehr Frauen, die wir betreuen, weil wir am Ende diese persönlichen Gespräche gar nicht abdecken könnten, wenn wir ungebremst wachsen würden. Weil der Bedarf ist da. Und es ist eher so, dass wir manchmal sagen, okay, jetzt wir hatten mir 3 Monate, wo wir zum Beispiel gar keine Marketingmaßnahme gemacht haben, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen uns jetzt erstmal stabilisieren und dann wieder weiter wachsen. Und das ist ganz bisschen das Modell schwäbische Hausfrau, sage ich immer, weil wir auch komplett gebootstrapped reingewachsen und reingestartet sind. Es ist aber auch ein sehr gesundes Unternehmen mit wenig Shishi. Und ich glaube, ganz, ganz viele haben uns ja, bis vor einem Jahr noch so ein ganz bisschen belächelt und haben dann irgendwelche Seed Rounds gemacht. Und heute, glaube ich, gucken ganz viele auf uns und sagen, oh ja, krass, was aus denen geworden ist. Und vielleicht ist es auch ein Weg zu bootstrappen und eben.
Ganz kurz, was ist bootstrappen? Für alle einschließlich mir, die das nicht wissen.
Ah, so ging es mir sicher auch vor, weiß ich nicht wann, aber genau, ach, diese schrecklichen Fachwörter. Das ist, wenn du ganz eigenfinanziert ohne Fremdinvestoren gründest.
Okay.
Und das bedeutet natürlich, dass man auch weniger Ressourcen zur Verfügung hat, aber eben dann auch 100% darüber bestimmen kann, was passiert. Also es kann jetzt keiner sagen, wir fahren jetzt Werbekampagnen XY oder geben Gutscheincodes raus oder irgendetwas, sondern wir bestimmen die Inhalte, wir bestimmen die Richtung, in die es gehen soll. In unserem Tempo.
Heißt, keine Investoren im Nacken, die halt irgendwie Profit sehen wollen oder Profitmaximierung sehen wollen.
Richtig, heißt aber auch langsam, heißt auch einfach ein bisschen Step by Step, und natürlich ist das auch ermüdend, weil natürlich ist es auch super charmant zu sagen, okay, wir haben jetzt hier 500.000, die wir investieren können. Das bringt einen natürlich auch in gewisser Weise weit, aber in unserem Bereich, und da glaube ich nach wie vor ganz fest dran, ist es eben so, dass man mit der menschlichen Ressource und dass wir es mit Menschen zu tun haben, das ist ein Produkt, was man so nicht skalieren kann. Und das, glaube ich, kann man auf alle Blended Care-Produkte übertragen. Und da ist so ein bisschen Vorsicht geboten.
Verstehe. Und was mir auch die ganze Zeit noch auf der Zunge brennt, ist, du hast es vorhin angesprochen, dass du vorher schon mal gegründet hast, aber Corona kam dazwischen. Was war das? Und ja, und was hast du da gemacht?
Das war ein relativ ähnlicher Bereich. Ich habe damals in den USA schon gesehen, dass es da so wie so Elternschulen gibt, also so Kurse, wo man mit Kindern hingehen kann. Das gab es in Deutschland auch. Und als wir dann nach Heidelberg gekommen sind, habe ich gedacht, oh, hier gibt es irgendwie so wenig oder irgendwie hat mich das nicht angesprochen. Ich fand es irgendwie, weiß ich auch nicht, habe ich mich nicht so zurechtgefunden und habe gedacht, ach, irgendwie wäre es doch cool, wenn man ein paar Hebammen miteinander verbandelt und ein paar irgendwie nette Räumlichkeiten und das Ganze irgendwie ein bisschen professioneller vermarktet, eine Homepage macht und ein Kurssystem dahinter setzt. Und genau, dann habe ich gedacht, ach, na ja, irgendwie da war gerade das zweite Kind geboren, irgendwie habe ich Zeit, mal wieder. Irgendwie Elternzeit ist für mich Gründungszeit. Und habe gedacht, ach, dann gründe ich das einfach mal und habe mir Räume gesucht und das war irgendwie super schön hier in einem total netten Viertel, so eine 100 Quadratmeter Altbauwohnung und habe Kontakte zu Hebammen gesucht und Musiktherapeuten und Leuten, die halt so Kinderkurse machen und weil auch immer alles überall war ausgebucht und so weiter und so fort und alle haben eigentlich immer nur gesucht und dann habe ich gedacht, naja, dann machen wir das mal. Und innerhalb von einem halben Jahr hatte ich, glaube ich, weiß gar nicht, 12 Kurse laufen und alle waren mit Warteliste und alle waren voll und das boomte total. Und anderthalb Jahre später, ja, genau, kam dann tatsächlich Corona. Und das war natürlich, wir hatten auch so Geburtsvorbereitung, Erste Hilfe für mit Babys und Ernährungskurse. Also von bis alles dabei. Und das war total klar, dass natürlich Schwangere und gerade Neugeborene in die sensible Zielgruppe fallen, ne? Also dass die noch lange, lange, lange sich distanzieren werden müssen. Und das Kurssystem, das hieß Hügel oder Hügel Baby, der Hintergrund war natürlich, dass ich wollte, weil ich das ja auch so erfahren hatte, du kommst neu in eine Stadt oder bist ja auch neu als Mama. Dass du dort andere Mütter triffst. Wir hatten eine total nette Küche, wo wir danach noch irgendwie meistens Kaffee getrunken haben oder Tee oder irgendwas. Also es war irgendwie auch so ein Ort der Begegnung. Und also das komplette Gegenteil eigentlich von diesen ganzen Corona-Maßnahmen oder dem, was dann angesagt war. Und mir war das total klar, dass es ewig dauern wird, bis sich das wieder erholt und alleine irgendwie so ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr. Damals hat ja niemand daran gedacht, dass das irgendwie 2 Jahre geht. Aber schon in dem Zeitraum ist natürlich für so ein kleines, junges Unternehmen mit doch recht hohen Fixkosten, das hätte überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich in dem Moment entschieden, da war ich auch, glaube ich, im 7. Monat schwanger. Okay, das war's. Hatte eine mittelschwere Panikattacke und habe das dann aber abgehakt. Habe gesagt, okay, das war's jetzt für den Moment und habe mich eigentlich darauf gefreut, also beim dritten Kind meine erste Elternzeit zu nehmen. Und dann wurde das ja auch wieder durchkreuzt. Gott sei Dank. Es muss irgendwie Schicksal sein.
Und was, weil das total abgeklärt klingt von dir, also obwohl du natürlich im ersten Moment ja geschockt warst, einfach, und ich glaube alle natürlich, aber trotzdem bist du jetzt irgendwie, ich höre keinerlei Wut oder Ärger heraus aus deiner Stimme, und das klingt total, als hättest du so pures Vertrauen in deinem Weg. Wie bist du da hingekommen? Oder sagen wir, was würdest du anderen raten auch, die irgendwie, ne, sich auf ihrem Weg befinden, dann mal vielleicht nicht unbedingt den 0815-Weg gehen, in Anführungszeichen, und vielleicht auch eine Idee haben, und das ist nicht das, was die Eltern irgendwie vorgelebt haben oder was gerade alle Freunde machen und so weiter. Wie vertraut man dann letztendlich in seinen Weg?
Ganz starke Partner suchen. Also für mich ist es ganz entscheidend, tatsächlich ist mein Partner, wir sind uns da absolute Stütze und Austausch in allem. Und nicht irritieren lassen, gar nicht irritieren lassen. Immer wieder sich spiegeln im Freundeskreis, in der Familie und dann aber nicht beirren lassen und auch wenn Rückschläge da sind, wirklich tief durchatmen und irgendwie daran glauben, dass es irgendwann gut wird. Und es muss ja nicht der ganz große Erfolg immer sein, sondern es ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man rausfindet, wie möchte ich sein und was macht mich glücklich und was brauche ich. Und manchmal ist es ja auch einfach die reine Wahrheit, irgendwie, ich muss jetzt mal für ein paar Monate einfach Geld verdienen und zwar ohne Shishi, so. Und das gehört dann eben auch zur Wahrheit dazu und da ist auch nichts Schlimmes dabei. Und dass man das für sich rausfindet, was man gerade braucht, das ist, glaube ich, total wichtig.
Total hilfreich. Danke. Und du hattest von starken Partnern gesprochen und auch vorhin schon von einem Netzwerk oder dass du total gerne Netzwerks oder auch ne, dich schon oft auf dein Netzwerk verlassen konntest. Hast du da noch einen Ratschlag oder einen Tipp, wie Netzwerkst du am liebsten oder wie, ja.
Ich glaube, das ist relativ intuitiv. Ich umgebe mich gerne mit Menschen, ich unterhalte mich gerne mit anderen Menschen und ich finde es unglaublich spannend zu erfahren, was andere Menschen machen. Und dadurch begegne ich immer wieder ganz tollen neuen Kontakten und über die lerne ich dann wiederum andere Leute kennen. Und in meinem Arbeitsumfeld ist es mir immer wichtig und das war es mir aber auch schon immer. Meist ist es so, dass ich erstmal gebe und ich erwarte überhaupt nichts zurück, weil ich immer denke, wenn ich etwas gebe, dann mache ich das immer, weil es mich interessiert oder weil ich denjenigen mag oder weil ich denke, ah, das kann ich, aber der nicht. Und das ist erstmal so die Grundvoraussetzung. Und dann ist das total automatisch. Also meist ist es so, wenn ich, und das musste ich tatsächlich lernen, auch mal um Hilfe zu bitten und sagen, oh, das kann ich nicht, kann mir jemand helfen? Ist es immer so, dass dann derjenige sagt, ja, na klar, das ist eigentlich immer so. Und was ich tatsächlich auch lernen musste, ist dieser Austausch und dieses sich spiegeln einfordern. Und da hat, glaube ich, mein Mann einfach eine ganz, ganz große Rolle gespielt, weil wir ja einfach sehr ähnliche, beruflich auch sehr ähnliche Interessen inzwischen haben und uns da unglaublich gut austauschen. Und er mir da ein sehr, sehr guter Spiegel ist und wir uns da gegenseitig, glaube ich, auch immer ganz gute Berater an der Seite sind.
Spannende Tipps. Danke dafür. Jetzt habe ich noch ein Zitat mitgebracht von dir. Das habe ich in einem Interview gefunden mit Startup Valley. Das zitiere ich mal kurz. Aus meiner Sicht ist eine Idee immer nur temporär perfekt. Ich fand das so gut. Magst du einmal erläutern, was du damit meinst?
Ich meine damit, dass alles, was wir machen, immer im Wandel ist. Ob es ich persönlich bin, das, was ich heute glaube, hat sich gewandelt zu der Person, die ich vor 10 Jahren war, ganz, ganz intensiv sogar. Aktionen von außen verwandeln uns. Wir bekommen Kinder oder wir lernen unseren Partner kennen, etc., etc. Und so ist es in der Wirtschaft auch. Dinge, die heute eine Gültigkeit haben, haben sie vielleicht in 5 Jahren nicht mehr in dieser Form. Vielleicht stimmt der Tenor noch, aber die Form nicht mehr. Und das, was ich in den letzten Jahren beobachte, gerade in den letzten 5 Jahren, es hat sich so unglaublich viel gewandelt und ganz viele Dinge davon waren schon vor Jahren da und haben sich endlich durchgesetzt. Oder dieses ganze Thema Feminismus, Me Too, ganz viele Kernpunkte davon, das wissen wir alle schon seit 20 Jahren. Aber wenn man selbst sich an die eigene Nase greift, hat man es auch vor 20 Jahren vielleicht gar nicht so gelebt oder vor 10 Jahren. Und heute geht man viel, viel bewusster und achtsamer mit einigen Themen um, individuell, aber auch, glaube ich, in der breiten Masse. Und egal, welche Idee man hat, welches Thema man hat, das ist nicht starr, sondern jede Business-Idee, jedes Unternehmen muss sich kontinuierlich jeden Tag wandeln. Also im Team selbst, das Produkt selbst. Ich muss immer wieder gucken, ist die Schwangere von heute auf unser Produkt bezogen zum Beispiel noch die Schwangere von vor 3 Jahren? Habe ich immer noch den großen Mehrwert für sie oder hat sich das vielleicht gewandelt? Gibt es etwas, was sie heute mehr braucht als vor 2 Jahren? Und so muss ich eigentlich immer wieder gucken. Und aus unternehmerischer Sicht ist es eigentlich dieses klassische Walking in your customer's shoes, weil ich muss immer wieder mich zurückversetzen und gucken, was will eigentlich der andere? Und diese Empathie, sei es nur im Persönlichen oder in dieser Businesswelt, das definiert eben auch Ideen. Und deswegen ist es für mich einfach ein absoluter Prozess.
Das finde ich eine total schöne Sichtweise und zeigt eigentlich auch, was ich immer schön finde, weil viele denken, gerade auch wenn es um das Thema Sichtbarkeit geht, ne, und dann mit dem eigenen Thema rauszugehen, wenn ich jetzt sichtbar werde, dann muss ich dabei bleiben, dann muss ich irgendwie für immer darüber sprechen, oder für immer auf diese Art und Weise darüber sprechen. Aber so ist es ja auch nicht. Also selbst der Wandel, den du gerade im Business-Kontext beschrieben hast, gilt ja auch für die Sichtbarkeit auf Social-Media-Kanälen. Wir haben heute nicht mehr die gleichen Social-Media-Kanäle als vor ein paar Jahren noch. Und ich finde, dann muss man eigentlich im Gegenteil nicht Sorge dafür haben, dass man sich einmal entscheidet und dann auch nicht mehr wechseln darf, auch wenn das nochmal eine ganz andere Geschichte ist. Aber dass sich es automatisch sowieso, indem du dich für ein Thema entscheidest, das wird automatisch immer weiter auch mit dir selbst wachsen, ja auch, ne? Und mit der Zeit wachsen und mit allem, was dazu kommt, noch in den nächsten Jahren. Also es wird sich verändern.
Ja, und ich glaube, wenn man ehrlich und authentisch ist, dann ist ja so eine Wandlung auch nicht von heute auf morgen, sondern es ist ja auch ein Prozess. Und ich zum Beispiel, ich bin fast gar nicht vertreten in den sozialen Medien, weil ich zwar ein sehr kommunikativer Mensch oder kommunikationsstark bin, aber eigentlich eher introvertiert. Das heißt, das ist einfach nicht so mein Medium, aber wenn man sich jetzt andere Figuren anguckt, die dort stattfinden, dann sind es ja auch die authentischen Profile, die dort eben Anspruch finden. Und ich glaube, wenn man dabei bleibt, dann ist das ja nur natürlich, dass da auch mal ein Wandel ist, ne? Keiner ist über die Jahre konstant.
Ja, total. Apropos, kommen wir schon zu einer der letzten Fragen, nämlich, was sind deine Pläne für die Zukunft? Was können wir von dir, von Mamli, vielleicht auch von dir persönlich erwarten?
Also, Marmli an sich, das ist tatsächlich meine Vision, dass wir es für alle kostenfrei zugänglich machen, dass wir das allen Frauen zur Verfügung stellen und dass wir noch mehr Kassen für uns gewinnen oder vielleicht sogar ein paar Corporates, die sagen, okay, wir stellen das in Form von, weiß ich nicht, Familienförderung unserer Mitarbeiterinnen und Eltern zur Verfügung. Das wäre in der Tat ein ganz großer Traum. Wir werden sicher das Produkt noch weiterentwickeln. Vielleicht geht es auch nochmal in Richtung andere Indikationen weiter. Ja, ich weiß es nicht. Also, ob nochmal eine Gründung erfolgt, ich bin immer interessiert an neuen Punkten. Ich bin immer offen und habe eigentlich immer viele, viele Ideen, die ich umsetzen möchte. Persönlich wünsche ich mir für mich, dass dieser Zustand der Zufriedenheit, der sich bei mir eingeschlichen hat, bestehen bleibt und diese Ruhe und Kraft, die ich daraus bekomme, in dem Gefühl, in dem ich jetzt sozusagen angekommen bin, in dem Wissen, wie möchte ich als Mutter sein und wie möchte ich als Unternehmerin sein, tatsächlich sich weiterführt. Und alle anderen Ideen werden sich auf dem Weg ergeben, ganz sicher.
Okay, und für alle die jetzt denken, hey, mega cool, ich möchte mein Netzwerk erweitern und vielleicht mit dir in Kontakt treten, wie kann man dich finden? Wie kann man sich mit dir vernetzen? Genau.
Genau, also am allerbesten eigentlich über LinkedIn. Das funktioniert für mich als Netzwerk im Moment am besten und ansonsten können Sie mich ja eigentlich darüber auch direkt anschreiben oder du kannst unsere Homepage in die Shownotes nehmen und sehr gerne immer kontaktieren. Freue ich mich sehr.
Mache ich sehr gerne beides. Also LinkedIn, Annalena Hudalla und dann mamli.de war es, glaube ich, richtig?
Genau, ganz
Yes.
genau.
Yes. Werde ich beides auf jeden Fall nochmal verlinken. Vielen, vielen Dank,
Super.
Anna, dass du dir die Zeit genommen hast für die unglaublich inspirierenden Tipps. Ich finde, du bist eine total in sich gekehrte Frau, die irgendwie ihr Ding so kraftvoll durchzieht, aber mit einer totalen Ruhe und Kraft, auch von der du gerade gesprochen hast, kann ich nur so zurückgeben und bestätigen. Vielen Dank dafür.
Liebe Katharina, ich danke dir.
Ich hoffe, dir hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir. Ich hoffe, du nutzt die Chance, dich mit Anna zu connecten. Also hüpf rüber auf LinkedIn. Mich findest du dort übrigens auch unter Katharina Heilen, genauso auch auf Instagram, falls du mich dort noch nicht kennst. Folg mir da gerne, schreib mir da gerne. Ich freue mich über jede Connection. Und ganz aktuell gibt es die Sichtbarkeits-Challenge 21 Days. Diese Challenge ist genau richtig für dich, wenn du dich mit Frauen connecten möchtest, gleichgesinnten Frauen, die auch in die Sichtbarkeit gehen wollen, die auch für ihr Herzensthema einstehen möchten, sich damit zeigen möchten, auf verschiedenen Plattformen, vor allem Social-Media-Kanälen, aber auch Podcast, Blogs, YouTube-Kanäle, was auch immer du dir vorstellen kannst. Diese Reise gehen wir gemeinsam. Du findest Klarheit über deine Herzensbotschaft, deine Themen, wie du dich genau positionieren möchtest. Dann natürlich auch über dein Angebot, egal ob schon eins besteht oder noch gar nichts besteht. Du wirst am Ende auf jeden Fall mehr Klarheit haben, dieses Angebot verkaufen und ständig optimieren können. Und vor allem lernst du, wie du ja, deinem eigenen Weg vertraust, deinem Herzensweg folgst. Und damit ganz, ganz, ja, eine ganz, ganz spannende Reise beginnst, die ganz, ganz viele Connections auch für sich bereithält. Und ich kann es kaum erwarten. Das Ganze wird getoppt mit einem Workshop. Also du bekommst erst täglich Inhalte. Diese Inhalte werden nachher als wunderschönes E-Book zusammengestellt, sodass du diese Challenge immer machen kannst. Du musst die Disclaimer auch nicht in 21 Tagen vervollständigen. Du kannst dir auch ein bisschen mehr Zeit nehmen, gar kein Problem. Und dann gibt es noch einen Workshop dazu, der das ganze Wissen einfach nochmal vertieft. Es geht um das Thema Personal Branding, es geht um deine Positionierung und vor allem natürlich auch die Connection untereinander. Und ich kann es kaum erwarten. Es wird unglaublich schön. Ich freue mich so, dich kennenzulernen. Und wenn du das jetzt als Aufhänger nutzt, zu sagen, hey komm, ich weiß, da ist mehr in mir, da schlummert mehr in mir. Ich weiß, ich möchte nicht mehr am Spielfeldrand stehen. Ich möchte in die Arena eintreten oder aufs Spielfeld eintreten. Und von der Beobachterin, von der vielleicht auch stillen Beobachterin hin zu Creatorin werden. Und genau dann ist die Challenge richtig. Also folge auf jeden Fall dem Link katharinaheilen.com/Sichtbarkeitschallenge. Findest du auch in meinem Instagram-Kanal unter den Links. Und dann sehen wir uns ganz bald.